Ich bin Pastoralreferent in der Gesamtkirchengemeinde Schwäbisch Hall und mein Schwerpunkt ist St. Markus.
Was macht ein Pastoralreferent?
Ja, ich habe Theologie studiert, habe ein Diplom in Theologie und habe dann anschließend die Ausbildung in der Kirche gemacht als Pastoralreferent. Die dauerte 3 Jahre. Ja, ich habe ganz buntes Aufgabenfeld von der Öffentlichkeitsarbeit, deshalb bin ich heute auch hier. Ich mache das Gemeindeblatt, ich beerdige, ich halte Gottesdienste. Ich besuche Kranke, ich kümmere mich um Firmanden, ja, und habe dann auch noch im Verwaltungsbereich auch noch Aufgaben. Ich bin der Stellvertreter von Pfarrer Hertlein. Also jetzt, wo er krank war, habe ich die Gesamtkirchengemeinde, habe ich da Verantwortung dafür gehabt.
Haben Sie auch eine Priesterweihe?
Nein, ich bin Laie, nennt man diesen Beruf. Daher habe ich auch keine Zölibatsverpflichtung. Ich bin verheiratet, meine Frau ist auch Pastoralreferentin. Im Diag ist sie und ja, wir haben 3 Söhne. Deshalb bei Gottesdienste, ich kann nicht diese Gottesdienste halten, die explizit dem Priester vorbehalten sind, also die Eucharistie zu feiern, zu taufen. Bei Trauungen, da dürfen wir jetzt auch noch nicht eigenständig handeln. Ja, Krankensalbung ist ausgeschlossen, Beichte und so weiter.
Ja, es soll ja hauptsächlich heute um die Herausforderungen für die Kirchen im 21. Jahrhundert gehen. Welchen Herausforderungen muss sich die Kirche da überhaupt stellen?
Ich denke, die große Herausforderung wird sein, wie kann man zeitgemäß vom Glauben reden, wie kann man zeitgemäß den Glauben verkünden und wie kann man zeitgemäße Antworten den Menschen heute geben.
Und wie macht die Kirche das? Also wie sind da die Pläne?
Ja, Pläne wird es wahrscheinlich keine große geben. Das muss man halt so sagen, wir müssen hellhörig sein. Das, denke ich, ist eine der wichtigsten Aufgaben. Hellhörig auf die Nöte, auf die Fragen, auf die Sorgen der Menschen. Und da muss man dann adäquat, denke ich, ja, Lösungen finden, mit den Menschen sein, sie auf ihrem Lebensweg begleiten. Da kann man jetzt vielleicht ja ein Programm schon entwickeln, aber das steckt nur dann so die groben Eckdaten ab, aber nicht konkret, wenn ihr Kirche sein wollt, müsst ihr genau das und das machen. Also ein Punkt wäre für mich natürlich auch zeitgemäße Liturgie. Wie können wir heute Gottesdienste feiern für Menschen, die nicht regelmäßig im Gottesdienst sind und für die vielleicht einige Gebete nicht vertraut sind oder vielleicht auch nicht wissen, wann muss ich jetzt stehen, wann darf ich sitzen und dieses Gefühl dann haben, oh, ich bin hier gar nicht so richtig willkommen. Also dass wir das aufgreifen in einer zeitgemäßen Liturgie, dass auch Menschen sich da wieder drin finden, in diesem Geheimnis vielleicht, das sie umgibt.
Statistisch gesehen ist innerhalb Deutschlands zeigt sich, dass in den neuen Bundesländern doch wesentlich weniger Menschen in der Kirche sind als in den alten.
Ja, genau.
Was könnte die Ursache dafür sein?
Ja, da gibt's ganz, ganz viele Auswirkungen. Eine Sache wird schon sein, dass die Kirche, dass das kirchliche Leben in der DDR unterdrückt wurde. Und dass da nicht mehr der Bogen geschlagen wird, nachdem jetzt die Wiedervereinigung da stattgefunden hat, dass wir oder dass die Kirche da wieder hat Fuß fassen können, obwohl ja da kirchengeschichtlich sehr bedeutsame Orte sind in den neuen Bundesländern. Aber irgendwie, da haben die Menschen nicht mehr den Draht dazu gefunden. Ich könnte es mal so platt sagen, ich bin kein Christ, ich glaube nichts, ich bin ganz normal, könnte so eine Aussage sein. Oder ich war in Leipzig beim Katholikentag, da hat die Zimmervermieterin gesagt, ja, vor einer Woche waren die Gothics in Leipzig, das große Gothic-Treffen, und jetzt kommen die Katholiken, aber ja, ich habe nichts gegen die, ich bin aber nicht gläubig, aber auch kein Gothic, aber ja, ich toleriere das, dass die Leute jetzt da kommen.
Na gut, Toleranz ist ja immerhin schon mal was Positives. Ja. Sie haben jetzt gerade die DDR angesprochen. Ja. Die Mitgliedszahlen beider christlicher Kirchen sind seit der Wiedervereinigung 1990 rückläufig. Woran genau liegt dies Ihrer Meinung nach?
Ich denke, Entfremdung, dann die Skandale brauchen wir gar nicht verleugnen, die für viele Menschen der Anlass waren, jetzt aus der Kirche auszutreten.
Ja. Sie haben diese Skandale gerade erwähnt. Vielleicht auch in Bezug darauf, wie muss ich die Kirche darstellen, um auch in der heutigen Zeit noch attraktiv für neue Mitglieder zu sein?
Ja, das wird schwierig. Ich denke, man muss ehrlich sein. Man muss sagen, ja, die Skandale hat es bei uns gegeben. Ja, es gibt einen Mechanismus, der solche Skandale fördert. Ja, wenn ein Machtgefälle da ist, dann ist oft die Tür offen für Missbräuche aller Art, das heißt dieser fürchterliche sexuelle Missbrauch, aber auch Missbrauch, indem man andere Leute ausnützt, Missbrauch aller Art, möchte ich es mal so zusammenfassen. Und da muss die Kirche ehrlich zu sich selber sein, sagen, das hat es bei uns gegeben, aber auch alles tun, dass sowas nicht wieder vorkommt. Also wir verlangen von allen ehrenamtlichen Mitarbeitern jetzt das erweiterte polizeiliche Führungszeug. Das mag als Schikane Druck dienen. Wir Hauptamtliche müssen es auch regelmäßig abgeben. Ein 100%iger Schutz ist es nicht, aber es ist für mich ein großes Signal, nach außen zu signalisieren, wir tun alles, dass sexuelle Missbräuche in dieser schlimmen Form oder sexuelle Missbräuche allgemein nicht mehr vorkommen. Das wäre der eine Punkt. Und dann natürlich mit dem Geld. Limburg ist ja, war ja ein großes Fiasko für uns, dass wir verantwortlich mit dem Geld umgehen. Wir können sagen, hier bei uns im Bistum Rottenburg, wo Schwäbisch Hall dazugehört, da ist der Haushalt offen. Also der Haushalt meiner Kirchengemeinde, der Haushalt der Gesamtkirchengemeinde, der wird von einem Gremium von Ehrenamtlichen entschieden. Und der Haushaltsplan liegt offen auf. Den kann man sich einsehen und dann aber auch die Jahresrechnung. Also man kann genau reinschauen, was wurde, wie viel Geld 2016 für welchen Bereich ausgegeben. Und dann kann man natürlich als mündiges Gemeindemitglied sagen, hallo, das ist mir zu viel. Oder mir wäre es wichtig, dass man in diesem Bereich mehr investiert.
Okay, Sie haben jetzt Investitionen in gewissen Bereichen angesprochen. Das ist zwar eine sehr holprige Überleitung, aber wie steht die Kirche zur aktuellen Flüchtlingskrise?
Ja, das ist eine große Herausforderung für uns. Den Menschen muss geholfen werden, ganz klar. Und ganz egal, welche Konfession, welche Religion diese Personen haben. Ich bin froh, dass sich so viele engagierte Menschen sich für die Flüchtlinge eingesetzt haben. Auch kirchlich engagierte Menschen haben da ihre Freizeit dafür aufgewandt, dass die Leute da ein Obdach finden, haben sie betreut in den Turnhallen. Was, denke ich, für alle nicht leicht war, weil ich möchte eigentlich nicht in einer Turnhalle so lange leben müssen, ohne große Privatsphäre, eng aufeinander. Ja, die Kirche hat ja jetzt auch schon angemahnt, dass dieser große Friedhof, der sich da im Mittelmeer gebildet hat, dass wir da was dagegen tun müssen. Politische Lösungen können wir nur dazu beitragen, dass wir eine politische Lösung finden. Also wir haben jetzt auch nicht das Allheilmittel, aber dass andere Menschen da diskreditiert werden, weil sie Flüchtlinge sind, das ist natürlich ein No-Go für uns als Kirche. Zumindest auch dahingehend, dass sehr viele auch der kirchlichen, ja, der Gemeindemitglieder das Schicksal einer Flucht und Vertreibung selber noch erleben mussten.
Wird wie bei der Ökumene auch mit Vertretern der islamischen oder anderer Glaubensrichtungen zusammengearbeitet, um Verständnis für und übereinander zu schaffen?
Ja, es gibt schon Dialogforen. Ich wünsche mir manchmal mehr Dialogforen. Gerade jüdisch-christliche Dialog ist sehr hochstehend, aber natürlich so viele jüdische Gemeinden gibt es leider nicht mehr, wo da eine Begegnung auf Augenhöhe, wie es so schön klingt, möglich wäre, würde man weit mehr wünschen. Bei unseren türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist oft so, dass die Theologen kein Deutsch können oder nur Schwerdeutsch. Wir können dafür natürlich kein Türkisch. Also da ist der Dialog schon sehr schwer. Aber ich wünsche mir weit mehr, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, auch über die Wurzeln, die uns da tragen.
In welchen Bereichen sollte die Kirche Ihrer Meinung oder die Institution Kirche Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren Entwicklungen vorantreiben bzw. sich verändern?
Gut, wir müssen neu über das Priesteramt denken. Angesichts fallender Priesterzahlen ist es sehr schwierig für die einzelnen Gemeinden, da noch einen Priester zu haben, sondern ich denke, das Priestertum, das Priesteramt muss erweitert werden auf fähige Männer und, jetzt mal ganz vorsichtig gesagt, auch auf Frauen. Das denke ich, das muss sich in der nächsten Zeit dringend wandeln. Es kann nicht sein, dass eine Kirchengemeinde aus 10, 20 oder 30.000 Personen besteht, die sich dennoch über den gesamten Landkreis erstreckt, wie zum Beispiel die katholische Kirche in Rostock ist eine Pfarrei über den ganzen Landkreis Rostock. Das geht nicht. Da fehlt die menschliche Nähe, die in der heutigen Zeit sehr wichtig ist. Wir müssen die Menschen begleiten. Dann natürlich Gleichheit Mann und Frau, wo wir schon sehr, sehr lange dran arbeiten. Da gibt's gute Beispiele aus der Kirchengeschichte, wo die Frauen weit mehr sagen durften, mehr zu sagen hatten. Und ich denke, das muss man weit mehr entdecken. Und dann natürlich wäre mir wichtig, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, zeitgemäße Formen finden, den Glauben auszudrücken. Das heißt also auch, welche Sprache finden wir, um über den Glauben zu sprechen, da miteinander ins Gespräch zu kommen, voneinander zu hören und ja, zu erzählen, was bringt mir der Glaube oder was sagt mir der Glaube.
Wenn ich es jetzt so grob zusammenfassen kann, sind Sie also quasi für eine teilweise Modernisierung der katholischen Kirche. Gut. Finden Sie es trotzdem wichtig, den Traditionalismus zu bewahren?
Ja, das sind für mich sehr, sehr schwierige Begriffe. Erstens mal, was ist modern? Wir haben hier noch Schallplattenspieler für die Zuhörer. Das war damals das Nonplusultra. Gut, die Schallplatte kommt anscheinend wieder zurück. Modern wandelt sich ziemlich schnell. Wie ich vor 10 Jahren ausgesehen habe, welche moderne Kleidung ich gehabt habe, die ist halt im Altkleidersack. Traditionen, wenn sie ja, fest zementierte Handlungen, Äußerungen, Riten bezeichnen, dann sind für mich Traditionen sehr falsch. Es gibt eine gute Tradition, nämlich, dass bei Paulus zum Beispiel eine Junia eine Gemeinde geleitet hat. Und da bin ich gern Traditionalist und sage, ja, da hatten die Frauen das Recht, eine Gemeinde zu leiten, vielleicht sogar der Eucharistie vorzustehen. Also da bin ich gern Traditionalist, oh je. Und Moderne heißt vielleicht nicht jedem Trend hinterherrennen und zu wissen, dass Moderne ziemlich schnell wieder alt sein kann. Also ich habe jetzt meine 4. Digitalkamera und als ich mir die erste gekauft habe, da habe ich gedacht, nie mehr werde ich jetzt eine Kamera kaufen. Ähnliches beim Computer. Moderne heißt, und da zitiere ich immer gern den Papst Johannes der 23., der hat vom Aggiornamento gesprochen, also die Bücher, ein Begriff aus der Wirtschaftssprache, die Bücher auf den heutigen Stand bringen, also Kirche auf den heutigen Stand zu bringen, zu sehen, was brauchen die Menschen heute, zu überlegen, ja, welche Antworten brauchen die Menschen heute und nicht Antworten auf Fragen geben, die entweder nicht gestellt wurden oder, was weiß ich, vor Urzeiten mal gestellt worden sind, sondern bei den Menschen heute zu sein.